Das Kernproblem sehe ich seit vielen, vielen Jahren in den Kommunen wachsen. So, weil wir haben so etwas wie eine kommunale Planungshoheit. Das heißt, ob, was, wann, wo und wie viel gebaut wird, entscheidet die Kommune vor Ort. Und damit wäre auch ein Automobilverband oder auch die Lokführergewerkschaft, die relativ schnell, relativ intensiv unser Zusammenleben stören können, maximal überfordert, wenn wir jetzt in 40.000 Städten und Gemeinden vorm Rathaus stehen müssten, um unsere von mir aus großen Zähne zu zeigen. Wir haben es vor allen Dingen nicht geschafft, privates Kapital zu aktivieren und ganz im Gegenteil, mit Kampfparolen der Staatskanz besser wird das private Kapital ja verscheucht.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Wir haben eine Mördernachfrage und trotzdem wird kein Wohnraum geschaffen. Dirk Salewski ist angetreten, das zu ändern. Aber auch ein BFW-Präsident kann nicht zaubern, dafür aber sprechen. Er ist ein Mann der klaren Worte, arbeitet sich in unserem Gespräch an den Grünen ab, lässt seine Halsschlagader anschwellen, wenn er über meinen Freund den Baum spricht, der wichtiger sei als eine barrierefreie Wohnung für Omi. Es geht um Transformation im Hauruck-Verfahren, Bauverhinderungsbehörden, fehlende Rückendeckung für die Verwaltung, Statistiker, die Köpfe und Quadratmeter rechnen, dabei aber den Leerstand in den strukturschwachen Regionen übersehen. Kampf liege ihm mehr als das Einverstandensein, sagt Dirk Salewski. Und das merkt man, wenn er über Styroporschachteln, alte Baukonstruktionen, Bestand und dessen Geheimnisse hinter der Tapete, über den Green Deal und den ideologischen Überbau spricht. Wir sind durch das Tal der Tränen noch nicht durch, so Dirk Salewski. Auch wenn das alles andere als optimistisch ist, dieser Podcast lohnt sich. Bevor es losgeht, auf immocom.com gibt es alle Infos zu Real Estate Mitteldeutschland am 30. Mai in Leipzig, dem größten Standortkongress für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dabei ist auch unser langjähriger Partner, die Stadtwerke Leipzig. Erstmal genau zuhören und dann viel Spaß mit Dirk Salewski. Bevor wir in den Podcast gehen, gibt es hier noch ein paar wichtige Informationen über unseren jahrelangen Partner, die Stadtwerke Leipzig. Klimaschutz, Digitalisierung und die Mobilitätswende sind die größten Herausforderungen der Immobilienwirtschaft. In diesem Kontext sind die Leipziger Stadtwerke ihr verlässlicher Begleiter. Sie bieten mit ihrer 360-Grad-Perspektive die besten Lösungen für die vernetzten Energiewelten von morgen. Ob Sie Fragen zur Energienutzung Ihrer Immobilie haben, Interesse an erneuerbaren Energien zeigen oder Antworten zu Energiefragen benötigen, die Leipziger Stadtwerke sind für Sie da, um Sie individuell und umfassend zu unterstützen. Erfahren Sie mehr über Ihren Gestalter der Energie- und Klimazukunft unter www.l.de/Stadtwerke. Immobilieros Podcast wie immer mit Mehrwert. Heute aber auch hoffe ich auf coole Sprüche und Feuer unterm Immobilienhintern. Freue mich sehr, mir gegenüber sitzt Dirk Salewski, BFW. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
So, ich bin schon ganz aufgeregt, weil erste Frage, wie geht's so Ihrer Psyche?
Meiner Psyche geht's gut, weil ich glücklich verheiratet bin, einen tollen Sohn habe. Aber meinem Geschäft geht es eher weniger gut. Aber so, das belastet mich zum Glück nicht psychisch, sondern nur finanziell.
Naja, aber psychologische Probleme hat ja der Bundeskanzler der Branche unterstellt durch den Zinsanstieg und unglaubliche Fehlkalkulationen. Wie nehmen Sie sowas wahr?
Puh, jetzt muss ich tief Luft holen. Wir sind ja hier mehr oder weniger live auf Sendung oder ungeschnitten. Wie nimmt man sowas wahr? Ich bringe mal ein Beispiel, was so die Realität der Menschen im Lande ist. Eine Familie, die vor 3 Jahren von mir aus mit mir gebaut hat, hatte vielleicht dann für das Darlehen einen Zinsaufwand von 1.000 Euro. Und wenn sie es jetzt machen würde, hätte sie einen Zinsaufwand von 4.000 Euro. Das ist meiner Meinung nach ist das ein finanzmathematisches Problem und kein psychologisches, weil wenn ich 3.000 Euro verdiene und dann 4.000 Euro Zinsen bezahlen soll, dann passt das irgendwie nicht mehr. Das mag psychisch belastend sein, da mag der Kanzler recht haben, aber dem Grunde nach ist es eher ein Problem, dass es nicht zum Portemonnaie der Leute passt.
So einfach, so kurz, so dann.
Und das ist, womit er recht hat, ist sicherlich, dass wir ein Problem haben bei den Projektfinanzierungen unserer Projektentwickler und Bauträger, die vor vielen Jahren Projekte möglicherweise angekauft haben, möglicherweise auch zu vergleichsweise hohen Preisen, was in der Knappheit begründet liegt. Und aufgrund der langen Laufzeit von Planverfahren und Bebauungsplänen und bis die Kommune mal so aus dem Quark kommt und das letzte Gutachten da ist und die Frösche eingesammelt sind, sind die Zinsen mal eben um 400% gestiegen. Und das ist auch für Projektentwickler nicht gesund.
So, dann gibt es noch einen sehr schönen Satz, der in meiner Welt für jede Satire-Show taugt. Die Situation ist ernst. Also mal ausgesprochen von der Bundesbauministerin, mal vom GdW, mal vom ZIA und auch von Ihnen. Deshalb auf einer Skala von 1 bis 10, wie ernst ist denn die Situation?
10 wäre besonders ernst, 11.
Okay, warum?
Ja, in Ansätzen gerade schon beschrieben. Also fangen wir mal mit den Wurzeln des Übels an. Seit 20 Jahren ist unsere Republik damit beschäftigt, Bauen teurer zu machen. Durch massive Überregulierung, durch Anforderungen, durch Standardserhöhung, durch Umweltschutz, durch Klimaschutz, durch noch einen Kindergarten und eine neue Dorfstraße und was alles die Projektentwickler da noch mitbezahlen sollen. Das war zu Zeiten sinkender Zinsen lästig, aber nicht existenzgefährdend. Nur in Zeiten so stark und so plötzlich gestiegener Zinsen ist das annähernd tödlich. Das ist Teil 1. Teil 2. Die Frau Geiwitz ist angetreten mit den Worten, es kann doch nicht sein, dass in Deutschland jede Wohnung gefördert wird. Fakt ist aber, es wurde jede Wohnung in Deutschland gefördert. Und wenn der Staat dann aufhört, von jetzt auf gleich alle Wohnungen zu fördern, respektive im Anschluss gar keine Wohnung mehr zu fördern oder nur noch einige wenige, dann ist das natürlich ein Schlag ins Kontor für die gesamte Branche, weil in der Geschwindigkeit, wie Politik da hektisch hin und her entscheidet, kann man ja ein Unternehmen nicht aufstellen. Auch nicht mal Mittelständler sind so flexibel, um das hinzukriegen.
Gut, dann würde ich jetzt noch mehr Salz in die Wunde streuen? Also wir haben, oder ich sag's einfach mal so, die Immobilienbranche ist ein zaghaft brüllender Löwe mit Milchzähnchen. Also wir gucken uns die Lokführer an, wir gucken uns die Autoindustrie an, da wird mal kurz gerappelt und dann geht's schon vorwärts. Wohnen ist das größte und wichtigste Gut, was wir hier so haben. Und wir drehen uns seit Jahren eigentlich immer im Kreis. Wann fängt die Immobilienbranche an zu brüllen und zeigt Zähne?
Auch wir tun
Hilft
das vielleicht nicht mit dem Trecker vom Brandenburger Tor, aber in den Ministerien sind wir schon häufig zugegen und wir reden ja, oder ich rede auch häufig mit Frau Geiwitz und die Kollegen in den Landesverbänden reden mit ihren Staatsministern und Landesministern. Bauen ist Ländersache. Also wir haben zwar jetzt ein Bundesbauministerium, was auch gut ist meiner Meinung nach, dass das Thema wieder an Gewicht gewinnt. Aber jetzt lauthals schreiend über die Straßen zu laufen, wird die Situation nicht verbessern. Wir brauchen konkrete Lösungen und darum kämpfen wir eigentlich auch als Verbände jeden Tag und der BFW ganz weit vorne, insbesondere wenn es um Wohnraum geht.
Ja, aber trotzdem sehen wir jetzt nicht unbedingt, dass es vorwärts geht,
das
oder?
Das ist richtig.
Also,
Sie müssen ja mal sehen, wo wir überall bohren müssen, die dicken Bretter nämlich. Und das Kernproblem sehe ich seit vielen, vielen Jahren in den Kommunen wachsen. So, weil wir haben so etwas wie eine kommunale Planungshoheit. Das heißt, ob, was, wann, wo und wie viel gebaut wird, entscheidet die Kommune vor Ort. Und damit wäre auch ein Automobilverband oder auch die Lokführergewerkschaft, die relativ schnell, relativ intensiv unser Zusammenleben stören können, maximal überfordert, wenn wir jetzt in 40.000 Städten und Gemeinden vorm Rathaus stehen müssten, um unsere von mir aus großen Zähne zu zeigen, denn das wäre erforderlich, um insbesondere heute war ja Frau Dröge auf allen Kanälen von den Grünen, die gesagt hat, ach, wir brauchen noch mehr Regulierung und noch mehr Staat und noch mehr im Wohnungswesen, weil diese Wohnungen sind ja knapp. Ich kann mich an viele Gelegenheiten erinnern, wo ihre Parteifreundinnen und Parteifreunde genau das verhindert haben, nämlich dass wir mehr Wohnraum bekommen, weil dann der Baum wichtiger war oder der Erhalt der Nachbarschaft oder. Und da sind die Grünen, da traue ich mich jetzt auch in aller Deutlichkeit zu sagen, vor Ort meistens ganz weit vorne, um dagegen zu sein. Und wenn nicht gebaut wird, man muss sich ja mal vor Augen führen, dass wir in wenigen Jahren 4 Millionen Einwohner dazugewonnen haben. Irgendein kluger Mensch hat jetzt in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, dass man ja jetzt die Opas und Omas aus ihren Einfamilienhäusern verbannen muss, damit da junge Familien einziehen können. Die Frage für mich ist nur, wo soll Opa und Oma denn hinziehen? Weil die barrierefreie Wohnung in der Stadt neben dem Arzt und der Apotheke, die wäre zwar schön und die wäre auch angemessen und die wäre auch richtig, aber die gibt's nicht.
Also drehen wir uns da auch wieder im Kreis.
Ja, also, aber ich sag mal, das Problem des Wohnungssuchenden taucht ja immer nur dann auf, wenn er eine Wohnung sucht. So, Hunger hat man, ich viermal am Tag, andere vielleicht nur zweimal am Tag, aber so Wohnung ist vielleicht viermal im Leben, wenn man studiert und dann verschiedene Familiengeschichten hat, vielleicht auch achtmal im Leben. Aber das kommt so oft nicht vor. Das heißt, der konkrete Druck oder das konkrete Leiden des Einzelnen kommt relativ selten vor, weil man nicht so oft umzieht. Und deswegen ist wahrscheinlich auch der Druck aus der Bevölkerung oder aus der Wählerschaft nicht so groß wie jetzt bei den Bauern beispielsweise, die jetzt jeden Liter Diesel teurer bezahlen sollen ab morgen. Oder bei den Lokführern, die ihren Aldi-Einkauf nicht mehr bezahlen können. Dieses zu geringe Einkommen ist ja ein Problem, was alle oder große Bevölkerungsschichten haben. Und die merken das jeden Tag, wenn sie im Supermarkt an der Kasse stehen. Dass man keine Wohnung bekommt, merkt man ja immer erst dann, wenn man anfängt, eine zu suchen. Und das kommt, wie gesagt, so häufig im Leben nicht vor. Und deswegen ist wahrscheinlich auch die Wahrnehmung, auch in der, nicht nur in der politischen Öffentlichkeit, sondern in der Öffentlichkeit überhaupt, erst jetzt in der letzten Zeit wirklich massiv geworden und ja auch nicht überall. Wir sitzen jetzt hier in Sachsen, da ist ja noch viel Wirtschaft und da brummt's ja noch. Aber wenn wir hier östlich der Elbe oder der ehemaligen Staatsgrenze nach Norden gehen, da haben wir Leerstände, 30-40%. Und das ist etwas, was auch den Statistikern nie aufgefallen ist, die immer Quadratmeter und Köpfe zählen und immer gesagt haben, auch passt. Nur, dass die Wohnungen da leer stehen, wo die Menschen nicht wohnen wollen und dass es da keine Wohnungen gibt, wo die Menschen wohnen wollen, das ist so ein Naturgesetz. Und das merken wir gerade jetzt natürlich in den großen Städten und überall da, wo gute, attraktive, gut bezahlte Arbeitsplätze sind.
Mhm. Lassen Sie uns jetzt trotzdem noch mal ganz kurz zur Politik kommen. Es beschleicht einen ja sehr oft das Gefühl, dass die auch in Hintergrundgesprächen, dass die Politiker das jetzt schon verstanden haben, was da irgendwie gerade alles angeschoben werden müsste, anders werden müsste. Und trotzdem passiert ja nichts. Sind die in ihrer eigenen Bubble gefangen oder sind wir da zu langsam, zu schnarchig?
Also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, es passiert nichts. Es ist schon eine Menge passiert. Also erstmal über die Kommunen habe ich gerade schon was gesagt. Da ist die Botschaft noch nicht so ganz angekommen in meinen Augen. Da hat man teilweise auch noch Träume, dass man mit staatlicher Regulierung was verbessern kann, statt Bauland auszuweisen oder wenn man sagt, wir dürfen nicht in die Breite, dann müssen wir in die Höhe. Aber in München darf man beispielsweise immer noch nicht höher bauen als die Frauenkirche. Und das sind alles so kommunale Spezialitäten. Da wird auch eine Bundesbauministerin nichts machen können, weil sie kann dem Bürgermeister ja nicht einen Strafbefehl schicken, wenn er nicht zulässt, dass in seiner Gemeinde gebaut wird. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2, Bauen ist seit der Föderalismusreform oder Wohnungsbau genau genommen, ist seit der Föderalismusreform Ländersache. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Da gibt es ein sehr gutes Förderprogramm, was auch vielen meiner Kollegen und auch mir teilweise in den letzten ein, zwei Jahren überhaupt noch Aufträge beschert hat. Sonst wären wir nämlich im Privatkundengeschäft komplett leer gelaufen, wo Sozialwohnungen gebaut werden, die wir auch dringend brauchen. Die Frage ist, muss man da systemisch, das wird jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen, da könnte ich 3 Stunden philosophieren. Aber wir bauen ja noch Wohnungen. Wir bauen nur viel zu wenige Wohnungen. Und wir haben es vor allen Dingen nicht geschafft, privates Kapital zu aktivieren. Und ganz im Gegenteil, mit Kampfparolen der Staatskanz besser wird das private Kapital ja verscheucht. Der Föst war bei Maischberger und hat da in 20 Sekunden also alles, was mit ideologischem Überbau von staatlichem Wohnungswesen zu tun hat, mal eben zerlegt. Das fiel mir unheimlich gut. Kann man in der ZDF-Mediathek noch nachgucken. Besser geht's nicht. Frau Lang saß da und der Bundesfinanzminister, Herr Lindner. Ich bin mal gespannt, wer von beiden das verstanden hat, was die Wissenschaft da sagt. Weil gerade aus der grünen Ecke hören wir ja immer, wir sollen auf der Wissenschaft hören. Wirtschaftswissenschaft wird komischerweise immer ignoriert.
So, Sie sind seit fast 40 Jahren in der Wohnungswirtschaft unterwegs. Sie sind Geschäftsführer eines mittelständischen Bauträgers, richtig?
Jetzt habe ich gerade wieder 3 Falten mehr im Gesicht gekriegt. Also es werden jetzt im April 37 Jahre. Aber
ich hatte auch gesagt, fast 40.
Da lege ich Wert drauf. Sonst fühle ich mich ja noch älter, als ich ohnehin schon bin. Ja, das stimmt.
Okay, was muss man vielleicht noch über Sie wissen?
Was man über mich wissen muss? Ja, wenn man mit mir ins Gespräch kommt, erfährt man sicherlich eine Menge. Nicht immer, auch in der Politik sind nicht immer Dinge, die man so hören möchte. Also ich traue mir schon zu, ein klares Wort zu sprechen. Tue ich auch. Tut auch Not, glaube ich. Und denn in einer solchen Phase ist die Zeit der Diplomatie, wenn man Interessenvertreter ist, und das bin ich ja nun mal als Präsident dieses Verbandes, ist eine klare Ansage auf jeden Fall geboten. In besseren Zeiten kann man das sicherlich auch etwas zurückhaltender und ein bisschen kommoder, ein bisschen diplomatischer tun. Aber ich habe im November 22 hatten wir erweiterte Bundesvorstandssitzung. Da sind immer so 14, 15 Leute ohne unser wunderbares Personal aus der Geschäftsstelle, also Unternehmerinnen und Unternehmer. Bis auf zwei, die noch ein leichtes Lächeln hatten, guckte ich nur in graue Gesichter, weil das waren unsere Bauenden. Die beiden, die lächelten, sind Haltende. Also der Vermieter hat ja im Moment relativ wenig Sorgen. Mit Ausnahme dieses unsäglichen Gebäudeenergiegesetzes. Aber das ist wieder eine gesonderte Baustelle. Aber dass der jetzt Sorge hätte, dass er seine Wohnung nicht vermietet kriegt, kenne ich keinen im Augenblick. Wahrscheinlich auch, weil ich keinen aus der Uckermark kenne. Aber dem Grunde nach geht's den Vermietern gut, die können sich ihre Mieter aussuchen und das ist ein relativ entspannter Job. Aber jeder, der plant und baut, hat ganz viel graue Haare in den letzten zwei, drei Jahren bekommen.
Jetzt sind Sie ja seit Mai 2022.
Richtig.
Präsident, richtig. Sind Sie denn so ein bisschen traurig, dass Sie nicht immer wie Ihr Vorgänger Andreas Ibel Rekorde verkünden können und sagen können, es ist alles schön, sondern Sie sind ja jetzt der Mann der Krisenkommunikation?
Also ich komme gebürtig und bin auch immer noch dort wohnhaft aus dem Ruhrgebiet. Und das Ruhrgebiet gehört auch zu den großen Konglomerationen eines irrsinnigen Umbruchs. Das Wort Krise haben wir quasi mit der Muttermilch schon mitgekriegt, weil Kohle und Stahl waren jetzt auch nicht so die Burner, was jetzt so die positive Entwicklung betrifft in den letzten, also als ich zur Schule ging, ging so im Ruhrgebiet die Stahlwerke und die Zechen eine nach dem anderen zu. Wir haben es damals aber geschafft, muss man sagen, auch mit einer tatsächlich klugen Politik, diesen Wandel zu bewältigen, und zwar in einem sehr, sehr langen Zeitraum. Und man hat sich da auch sehr viel Zeit für gelassen. Und jetzt wollen wir eine Transformation von einem Industrieland hin zu einem, weiß ich noch nicht so genau, aber das Wort Transformation haben wir schon mal dazwischen stehen. Und das soll jetzt im Hauruck-Verfahren gehen. Und das ist etwas, wo ich sage, da lohnt es sich, diesen Posten zu haben und auch den Mund aufmachen zu können und auch gehört zu werden. Also nochmal danke für die Einladung, dass ich hier auch die Gelegenheit habe. Denn ich glaube, wenn man diese Transformation will und wenn man sagt, irgendwann ist Öl mal alle und das Gas wahrscheinlich auch. Das ist auch richtig. Und es ist auch klug, die Umwelt nicht zu versauen. Und es ist auch klug, nicht so viel Dreck zu hinterlassen. Und es ist auch klug, keinen Müll an der Baustelle rumfliegen zu haben. Das ist was mich ganz persönlich unheimlich nervt, dass sie nicht mal in der Lage sind, einen Besen in die Hand zu nehmen. Oder das Material auch vollständig zu verarbeiten beispielsweise. Das sind also Nebenkriegsschauplätze. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, mir macht das sogar Freude. Denn ich glaube, mir liegt der Kampf mehr als das Einverstandensein.
Okay. 2027, back in heaven. Ist einer der Sprüche. Erst war es ja
Survive to 25.
Genau. Ja. Also, back in heaven, geht's wieder los?
Muss es ja. Also gut, dass Wirtschaft in Zyklen verläuft, ist jetzt keine ganz neue Erkenntnis. Was brutal ist und was wir so nicht kennen und was wir so auch noch nie gesehen haben und was auch in der reinen Lehre wahrscheinlich irgendwann kann man darüber promovieren, dass wir eine Mördernachfrage haben, dass wir kein Angebot haben und dass aufgrund der Mördernachfrage auch kein Angebot geschaffen wird, weil das widerspricht eigentlich allen Regeln der Makroökonomik und von daher, sag ich mal, es muss eigentlich passieren, nur wie es passieren soll, weil das ist im Gegensatz vielleicht zu vielen anderen Wirtschaftsbereichen ohne Zutun und Mithilfe der Politik eben nicht erreichbar. Weil, fang nochmal Kommunalpolitik, sie müssen halt sagen, jawohl, du darfst 2 Geschosse mehr, wenn ich nachverdichten will. Jawohl, du darfst aus dem alten Bahnhof, was ich gerade mache, in Dortmund eine Wohnsiedlung machen. Also dieses Bauen auf der grünen Wiese, da kriege ich auch immer eine ziemlich dick geschwollene Halsader. Ich kenne fast niemanden mehr, der noch eine grüne Wiese hätte, wo er drauf baut. Das sind Konversionsflächen. Also insbesondere in den, ich sag mal, ob das jetzt in Hamburg ist oder ob das in anderen Industrieregionen ist. Wir haben ja reichlich sogenannte braune Flächen, wo wir wunderbar umweltfreundlich sogar, also eine deutliche Verbesserung der Ökobilanz mit Wohnungsbau herstellen können. Das kann ja alles Hand in Hand gehen. Das ist ja keine Gegnerschaft. Aber häufig, wenn ich irgendwo hinkomme, ist mein Freund der Baum wichtiger, als dass Omi eine barrierefreie Wohnung kriegt. Und das regt mich fürchterlich auf mitunter.
Genau, da muss noch ein Frosch eingesammelt werden oder,
ja,
oder,
ja
die,
so schlimm.
Oder die Zauneindexe.
Schlimm ist nur, die Zauneindexe ist ein super Beispiel. Ein Kollege, der ist national unterwegs und hat uns in der Vorstandssitzung eine schöne Anekdote erzählt. Er hat ein Projekt in Berlin und da gab es die Tierchen dann auch. Und die lieben ja so Steinabfall und Brüche und sowas. Und dann hat das Umweltamt auch sofort gesagt, hier, da musst du aber die Zauneidechsen, da müssen wir gucken, da brauchen wir eine Lösung für. Und dann hat er sich mit jungen Naturschützern zusammengetan und die waren bereit, die Tierchen einzusammeln und zu verfrachten und in ein neues Habitat sozusagen umziehen zu lassen. Und dann hat er dann mit denen auch alles, nehmen wir mal an, er wird eine kleine Spende für den Umweltschutz dann noch tätigen. So, aber Bezirksamt hat gesagt, nee, das geht nicht. Also, wieso geht das? Ist doch jetzt super. Ich habe dort einen Landwirt und der hat eine schöne Brachfläche und die Tierchen, denen geht's gut. Nee, haben die gesagt, das sind Berliner Zauneidechsen und dein Bauer, der ist in Brandenburg. Und eine Berliner Zauneidechse hat selbstverständlich einen Anspruch auf ein Habitat auf Berliner Land.
Das ist nicht das ernst, nicht. Oder?
Doch. Das ist nicht aus dem Paulanergarten. Das
doch,
ist echt.
Das klingt aber ein bisschen.
Ja. Und weil das so unglaublich klingt, glaubt mir das auch nie einer. Aber das ist reales Geschehen. Bringen Sie mal ein Gutachten, ist der Satz, da kriege ich direkt Pickel. Ich habe in Dortmund 14 Jahre gebraucht, um einen Bebauungsplan rechtskräftig zu kriegen. Das heißt, ich nur 8, mein Vorgänger 6. Also insgesamt 14 Jahre Laufzeit. Von der ersten politischen Überlegung, da könnte mal gebaut werden, bis zum rechtskräftigen Bebauungsplan und der Baugenehmigung. 14 Jahre. Und da gibt es in Nordrhein-Westfalen so herrliche Dinge wie ein Lichterlass. Ja, das habe ich auch gefragt. Das besagt, dass künstliche Lichtquellen in der Nacht den gesunden Nachtschlaf eines Bewohners stören können und dass man deshalb planerische Festsetzungen treffen muss, damit die Menschen, die da wohnen, in der Nähe dieser künstlichen Lichtquelle vor diesem schädlichen Einfluss der Lichtstrahlen geschützt werden. Und das geht wie folgt. Der erste Satz des Planers im Stadtplanungsamt.
Gardine?
Was?
Gardine zuziehen?
Ja, ich bin sogar noch weiter. Ich habe Rollläden von draußen. Mhm. Ich kann es stockfinster machen in meinen Wohnungen. Und dann sagte der Beamte, ja, wir müssen ja noch diesen Lichterlass. Dann sage ich, ja, was ist das denn? Dann hat er mir das erklärt, dann hatte ich das verstanden. Dann sage ich, ist ja gar kein Problem. Ich baue ja vor jedes Fenster ein Rollo, ob da jetzt Licht ist oder nicht. Da sagt er, ja, das ist mir aber egal, ich brauche ein Gutachten, wo das drinsteht, an welchen Fenstern das sein muss, weil ich muss das festsetzen. Und jetzt steht das neben 37.000 anderen textlichen Festsetzungen in diesem Bebauungsplan, oder der textliche Teil dieser Wandtapete ist größer als der eigentliche Plan. Und da haben wir dann solche Sachen da festgelegt. Also wer mal Langeweile hat, kann sich das auch mal live und in Farbe angucken. Ich war mit dem Lutz van der Horst von der Heute-Show auf diesem Grundstück und dann haben wir da ein bisschen gedreht. Das ist bei YouTube noch zu gucken. Ist ganz witzig geworden.
Ja, ja, aber eigentlich ist es ja nicht so richtig witzig, weil Sie haben gerade gesagt, da habe ich...
Nee, die Sendung ist witzig.
Ja, ja, ja.
Das Prozedere war häufig zum Weinen. Aber so große Taschentücher habe ich nicht. Deswegen habe ich es unterdrückt.
Und lieber Spaß draus gemacht.
Ja, ja.
Aber Sie haben ja jetzt gerade selber gesagt, 14 Jahre hat das gedauert, bis da mal so, jetzt sind wir in einer Situation, wo ja nicht viel passiert. Sie haben vorhin schon gesagt, es sind oft die Kommunen, die auch ein bisschen bremsen. Dann haben wir vielleicht noch eine Bürgerinitiative, die sich bildet. Dann kann man ja, also das wird ja dann auch nur sehr langsam wieder hochgehen. Es macht ja nicht bumm und dann geht's los, weil es muss ja dann erstmal, die Prozesse müssen ja...
Sag mal so, es gibt Möglichkeiten. Wir haben da gerade schon auf meinem hohen Alter rumgeritten. Jetzt kann ich mich an die Zeit erinnern. Direkt nach der Wende gab es ein Wohnungsbauerleichterungsgesetz. Das hatte man zunächst für die Beitrittsländer geschrieben. Und dann hat man gesagt, ach, das ist eigentlich super, das fluppt ja ziemlich gut. Weil in der ehemaligen DDR, in den 5 neuen Ländern, so wie sie damals hießen, gab es ja keine Strukturen. Da gab es ja keine Bauverhinderungsbehörden. Die mussten erst aufgebaut werden. So. Und da hat man dann zum Beispiel den vorhabenbezogenen Bebauungsplan erfunden. Hat gesagt, liebe Investoren, wenn ihr bauen wollt, wir brauchen einen rechtlichen Rahmen. Das muss auch mit den kommunalrechtlichen Bestimmungen, habe ich auch überhaupt nichts gegen. Bevor du beim Verwaltungsgericht einen Baustopp kriegst, hast du lieber einen Bebauungsplan. Und dann weißt du auch, dass das erlaubt ist, so zu bauen. Also finde ich grundsätzlich gut. Und so eine Nummer hat dann auch für größere Siedlungen oder größere Projekte 12 Monate gedauert. Mit Bürgerbeteiligung, mit Umweltbericht, mit allem Zip und Zap. Aber eben komplett in privatwirtschaftlicher Hand. War ein sehr, sehr gutes Instrument. Ich glaube, ich war einer der Ersten, die das in Westdeutschland mal für so eine Einfamilienhaussiedlung gemacht haben, weil die war so eine Landkommune, die hatten auch nicht so viel Beamte, um da jetzt das alles zu machen. Und die Aneinanderreihung der Fristen ist schon mal ein Dreivierteljahr. Und wenn man dann noch zwischendurch noch mal was umzeichnen muss, ist man so bei 12 Monaten. Das ist ja ein überschaubarer Zeitraum. So, das gilt nur nicht mehr. Und jetzt haben wir eine Initiative, die ich sehr richtig und sehr wichtig finde. Es gibt den 246 Baugesetzbuch. Das ist jetzt wieder nur was für Spezialisten. Den haben sie eingeführt wegen Flüchtlingen. Man muss jetzt schnell irgendwie zack, zack, so. Dann hat man gesagt, das hat ja hier und da bei dem einen oder anderen Projekt gut funktioniert, jetzt machen wir 246 für alle. Zalewski hat Beifall geklatscht, hat gesagt, das ist eine super Idee, das ist fast wie früher. Da steht auch nur drin, die Kommune kann. Und dann braut sich was zusammen, so in dieser Twitter-Öffentlichkeit und LinkedIn und so. Da gibt es dann eine Allianz aus Umweltschutzverbänden. Da sage ich, okay, da kann ich noch verstehen, die haben keinen Spaß an schnellen Verfahren, da können sich nicht so viel blockieren. Bundesarchitektenkammer und Deutschen Mieterbund. Und dann denke ich mir so, die bauen wollen oder vom Bauen eigentlich leben und die händeringend Wohnungen suchen, sind jetzt auf einmal dagegen, dass es eine gesetzliche Initiative gibt, Planungsprozesse beschleunigen zu können. Es geht ja noch nicht mal darum, mir wäre lieber gewesen, sie hätten reingeschrieben, du musst, die Kommune kann beschleunigen, wenn sie will. Nein, also nein, da würden demokratische Prinzipien und dann Untergang des christlichen Abendlandes, da wurden Papiere verfasst, warum das alles ganz schlimm ist. Und dann fiel mir nur so ein, okay, bei den Architekten muss ich noch mal drüber nachdenken, warum die nicht mehr bauen wollen. Aber da gibt es eine starke Fraktion, Architects for Future beispielsweise, die sagen, Abreißen gehört verboten und Neubau gehört auch verboten, wir machen alles nur noch im Bestand. Ich warte immer noch darauf, dass die mir mal zeigen, wo sie das mal gemacht haben. Dieses wunderbare Hamburger Projekt, wo die aus dem Parkhaus mit einer Genossenschaft Wohnung machen wollen, war, glaube ich, schon auf jedem Kongress in Deutschland, der irgendwas mit Immobilienentwicklung zu tun hat. Nur eine Wohnung gibt es da immer noch nicht. Und der Mieterbund braucht Leute, die Not haben, damit sie weiterhin... Ich habe es nicht verstanden. Aber ich habe mit Herrn Siebenkotten zusammen im April den Wohnungsbautag, wo wir mit einem breiten Verbändebündnis nochmal deutlich machen wollen und werden zum 15. Mal, dass was passieren muss. Und mit dem will ich es mir jetzt auch nicht unbedingt verscherzen, aber warum der Mieterbund gegen schnellere Planungsprozesse ist, kann er mir dann vielleicht mal erklären. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Das sind so Dinge, wo Bewegung ist in der Politik. Das dauert natürlich auch einen Augenblick. Was mich im Moment rasend nervt, ist, dass die kleinen Dinge, die man mal so rausverhandelt hat. Ich meine, wir haben Frau Geiwitz mit 13, 14 Kammern und Verbänden in der Weihnachtspause 22, 23 einen Brief geschrieben. Großalarm, es geht den Bach runter. Da war das Baugewerbe mit dabei, aber nicht mit dem Herzen. Weil damals die Handwerker noch überlastet waren und bis über beide Ohren Arbeit hatten. Oder mein klassisches Bild, als erstes merkt es der Baggerfahrer, als letztes der Maler. Mittlerweile sind auch die Maler dran, es zu merken. Das ist jetzt, haben wir Anfang 24, also die kommen mit 12 Monaten Verzug. Und mittlerweile hört man auch von Pack Klepper, also Herrn Pack Klepper, der Hauptgeschäftsführer Baugewerbe ist, nichts Gutes mehr. So, und deswegen, dann hat Frau Geiwitz sofort die Initiative ergriffen, da kann ich überhaupt keinen Vorwurf machen, ganz im Gegenteil. Sie hat alle sofort eingeladen, hat gesagt, wir sitzen jetzt hier alle 4 Wochen zusammen und wir reden über Lösungsansätze. Dann gibt es dieses Bündnis für bezahlbaren Wohnraum. Da sind 185 Kammern, Verbände, Interessengruppen, sonst was, die in Berlin da regelmäßig zusammensitzen. Das einzige Problem ist, ungefähr 5 oder 6 von denen bauen tatsächlich oder betreiben tatsächlich Wohnraum.
Also wissen, wovon gesprochen wird.
So. Dass wir über solche Instrumente das Thema bauen muss sein und wir brauchen mehr Wohnungen in die gesellschaftliche Wahrnehmung bringen. Da sind wir wieder bei dem, der keine Wohnung sucht. Ja, dafür sind solche Veranstaltungen wahrscheinlich sogar sehr gut geeignet. Dass man einfach auch in der Breite, ich sag mal, früher, wie konnten sie in der Politik Karriere machen? Verteidigung, Finanzen, Äußeres, Inneres, innere Sicherheit, solche Themen. Wohnen, bauen, ich sag's mal auf Westfälisch, hat kein Schwein interessiert. Deswegen gab es auch wenig Leute, die gesagt haben, ich werde jetzt meine Karriere im Bundestag über das Thema Wohnen machen. Ja, und das ist natürlich auch etwas, was jetzt wieder anfängt, wo die Not groß ist, aber weil, wie Sie völlig richtig sagen, die Prozesse auch ewig dauern, muss man gucken, wer dieses Tal, wenn es bis 27 dauert, naja, aber wie groß sind die Sparbücher bei den Projektentwicklern? Ne? Ich habe es gesagt, wir sind im Ruhrgebiet Kummer gewohnt, aber es gibt sicherlich auch andere, die dann, ich weiß, dass die ganze Branche Personal abbaut.
Ja.
Durch die Bank.
Ja. Wir haben ja jetzt einige Projektentwickler gesehen, die schon Insolvenz angemeldet haben. Sie haben es auch schon gesagt, Handwerker haben freie Kapazitäten. Es gibt auch erste Architekten, die sagen, ab Mitte 24 sind die Auftragsbücher komplett leer, weil es auch keine Projekte mehr gibt. Sind wir denn schon auf dem Boden angekommen oder fallen wir noch?
Also auf dem Boden angekommen sind wir spätestens bei Null. So weit sind wir ja noch nicht. Aber was ist der Boden oder wo gibt es die Bodenbildung und was passiert mit unseren Kapazitäten? Das ist, ich habe mal von einem klugen Menschen gelernt, dass Prognosen immer schwierig sind, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen.
Ja.
Ja. Und deswegen traue ich mir echt keine Aussage. Also was ich jetzt merke, ist, dass jetzt in meinem Geschäftsmodell, wir sind jetzt schwerpunktmäßig B2C, also wir bauen für Familien hauptsächlich Häuschen, gar nicht mal so sehr im Geschoss. Ich glaube, dass wir das, was wir am meisten brauchen, am wenigsten schnell wiedersehen werden, nämlich Geschosswohnungsbau in den großen Städten. Häuslebau geht jetzt wieder ein bisschen, wenn man das richtige Grundstück hat. Die Zinsen sind wieder ein bisschen zurückgekommen und man hat sich jetzt auch ein bisschen dran gewöhnt und wir stellen uns auch produktmäßig wieder auf die neue Situation ein. Kleiner Luxus weg, alles was früher nice to have war, führen wir auf ein, das muss so sein, Standard zurück. Und diesen Prozess versuche ich auch gerade intensiv in der Politik zu implementieren, dass wir auch im öffentlichen Recht und bei den Anforderungen der öffentlichen Hand und bei den technischen Anforderungen deutlich runterkommen, weil ohne eine massive Absenkung der Baukosten werden wir das strukturelle Problem nicht los. Und der Wiederaufschwung kann durch zwei Dinge passieren. Die Baukosten sinken massiv und es wird jede Menge Bauland entwickelt. Jetzt sieht man das nicht durchs Mikro, wie ich gerade gucke.
Eben, schade.
Oder die Zinsen sinken massiv. Aber auch da sagen mir zumindest die Banker, das kannst du also mal bis Ende des Jahres auf jeden Fall knicken. Das wird nicht passieren. So. Also ist die Frage, sind wir jetzt bald durchs Tal der Tränen durch, nicht einfach zu beantworten. Aber wenn man über Wahrscheinlichkeiten spricht, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering. Weil wir werden ja auch noch über GEG, hatte ich kurz angerissen, ESG, Taxonomie und weiß der Geier was alles. Also wir merken auch, irgendwann werden die Institutionellen oder die größere Bestände haben, wieder Neubau nachfragen müssen. Weil sie ihre Bestände grüner kriegen müssen, sonst haben sie irgendwann ein Finanzierungsproblem.
Mhm.
Aber wie lange diese, sagen wir mal, Green Deal-Nummer in der EU noch durchhält, wenn man sich so Wahlergebnisse anguckt, auch im europäischen Ausland, muss man auch mal sehen, ob wir da nicht irgendwann eine Rolle rückwärts machen und ob das Verbrennerverbot nicht vielleicht wieder weg ist und auch die Taxonomie nochmal novelliert wird. Da gebe ich im Moment auch keine Prognosen ab, aber es sieht mir nicht so aus, als ob die Grünen europaweit damit absolute Mehrheiten erringen werden.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über Wohnen geredet, was ja auch sehr, sehr wichtig ist. Es gibt ja noch andere Assetklassen. Jetzt sehen wir zum Beispiel einen Office-Markt, weil gerade Institutionelle in den Fonds teilweise ja auch alte Bestände, die eben noch nicht ESG-konform sind. Es gibt viel Leerstand. Glauben Sie denn, dass andere Klassen, andere Asset-Klassen verlieren? Also sind ja genauso Projektentwickler, die auch in Insolvenz gehen, weil sich alles nur um Wohnen dreht?
Ich habe mal gelernt, dass ich besser immer nur über Dinge rede, von denen ich was verstehe. Und vom Büromarkt verstehe ich gar nichts. So. Was ich aber verstanden habe, ist, dass die Prognose, Büros werden nie wieder gebraucht, weil seit Corona sind alle im Homeoffice, Quatsch ist. So, wie alle absoluten oder Absolutheit beanspruchenden Aussagen ist auch das völliger Quark. Also was ich in der Zeitung lese, ist, Büro wird wieder mehr nachgefragt. ESG ist ja auch ein Thema, ist die Fläche attraktiv, passt sie zu dem Unternehmen, passt sie zu den Leuten. Ich habe ja teilweise noch, brauche ja nicht mal ein ESG-Problem. Es reicht ja, dass ich ein Problem mit der Arbeitsplatzrichtlinie habe, weil da Neonröhren von 1969 drin sind oder eine Raumhöhe von 2,40 Meter. Also in dem Bereich ist sicherlich auch vieles unterwegs, was die Grünen und ihre Freunde von Architects for Future dann demnächst zur Wohnung umbauen. Da gibt es ja Untersuchungen, dass wir Millionen von Wohnungen in diesen Dingern bauen können. Problem ist nur, du kriegst keine Fußbodenheizung von der Höhe herein, damit die Wärmepumpe funktioniert.
Ja, die Umwidmung, haben ja viele gesagt, Bürohäuser könnten das Pflaster sein, was die Wunde Wohnungs...
Ja, genau. Da gibt es Untersuchungen von Instituten, die noch nie in ihrem Leben einen Isographen oder eine Kelle oder eine Baggerschaufel oder irgendwas in der Hand hatte. Und die haben auch wieder Quadratmeter und Köpfe gezählt und haben gesagt, das passt doch.
Passt aber.
Wenn man sich mal diese wunderbaren 60er, 70er Jahre Betonfertigteil-Dinger anguckt, da kriege ich keinen zeitgemäßen Wohnraum rein. Wir haben lichte Raumhöhen im Rohbau von 2,50 Meter, 2,60 Meter. Ich brauche einen Fußbodenaufbau mindestens 30, eher 40 Zentimeter. Kriege den Schallschutz nicht hin, kriege den Brandschutz nicht geregelt. Wir haben genügend Leute, die sowas versucht haben im Verband und auch immer auf unseren, also ich versuche auch immer Zukunftsthemen zu antizipieren und auf unseren Kongressen entsprechend fortzuführen. Und da sitzen dann auch junge Architektinnen, die sagen, ich wollte das Ding retten, das ging nicht. So, das nehme ich wahr. Und denen glaube ich das auch, weil die waren wirklich mit viel Herzblut und Überzeugung daran gegangen, die von Herrn Nagel umgetaufte, jetzt goldene, nicht mehr graue Energie, also Bundesstiftung Baukultur. Ich finde seinen Bericht total super. Also es gibt sicherlich Objekte, wo man ganz wunderbare Sachen machen kann. Aber jetzt komme ich wieder so als alter blöder Kaufmann, du kannst das nicht kalkulieren. Weil wenn man anfängt, die Tapete abzureißen, kann das ganz schön teuer werden. So, ich weiß, wovon ich spreche. Ich wohne selber in einem wunderschönen Altbau. Und ich bin damals, als wir da einziehen wollten, angefangen, die Tapete abzureißen. Danach wurde es teuer. Und das ist auch etwas, was viele unserer Mitglieder davon abhält, überhaupt darüber nachzudenken, sowas zu tun. Weil wir haben zum Beispiel auch, ich war bei Herrn Nagel bei dem Workshop eingeladen, und bevor er seinen Jahresbericht geschrieben hat. Und ich kann mich da noch gut dran erinnern, das war zu Corona-Zeiten. Ich bin jetzt mit Maske im Zug und so. Und dann habe ich die Assistentin gefragt, ja, aber Sie wissen, dass ich schon nur Neubau mache? Ja, ja, das weiß der Herr Nagel, aber er legt Wert darauf, dass Sie mit dabei sind. Und das war eine ganz spannende Runde. Da waren Verwaltungsjuristen, eine Denkmalpflegerin aus Niedersachsen, kann ich mich noch gut erinnern, Brandschützer, also ein Freak schon, der sagte, ich kann auch mit Strohballen Brandschutz und so. Der war echt cool, der Bursche. Eine Dame von Architects for Future, die ihre Wir dürfen nie wieder abreißen Pamphlete mit dabei hatte. Also eine sehr virulente Mischung unterschiedlichster Menschen, sowohl von der menschlichen Seite her, als auch von der fachlichen Seite. Und ich bin da total inspiriert rausgegangen. Spannend fand ich zum Beispiel einen Professor der Uni Wuppertal, ein Baumensch, also ich glaube Baukonstruktion, das studieren ja nicht viele, die meisten studieren ja Kunst und so 6b und Elfi und so. Ne? Der hat sich mit Baukonstruktion befasst und digitalisiert gerade Schulbücher für Baukonstruktionslehre. Und zwar aus den verschiedenen Jahrzehnten, um nicht zu sagen Jahrhunderten, um eine Wissensdatenbank aufzubauen, wie uralte Baukonstruktionen funktionieren. Und das finde ich total spannend, weil dann könnte man in so ein Schulbuch von 1870 gucken, wie haben die denn damals gebaut? Und dann weiß ich das schon, bevor ich die Tapete abreiße. Und das ist zum Beispiel ein unwahrscheinlich spannendes Projekt. Das ist aber auch eine Wissensbasis, die uns zurzeit noch fehlt, um das in der Breite wirklich auch, sagen wir mal, für jetzt nicht übertrieben kluge Leute, studierte Bauhistoriker, da haben wir ja nicht so viele von, das überhaupt machbar zu machen. Ja? Wollen würde ich schon, aber können kann ich nicht. Und da brauchen wir echt eine Wissensbasis für. Und da sind solche Projekte super geeignet, um das nach vorne zu bringen.
Trotzdem sprechen ja jetzt ganz viele Projektentwickler davon, also man kann das auch als letzten Strohhalm sehen, den sie packen. Wir machen jetzt im Bestand. Und, ja. ich frage mich halt immer, wo kommt plötzlich die Kompetenz her? Weil das ist ja schon eine sehr komplexe Angelegenheit in den meisten Fällen.
Das ist quasi immer eine sehr komplexe Angelegenheit, insbesondere weil wir ja kein Umbaurecht haben. Auch das ist zum Beispiel was Axel Gedaschke und ich beim letzten Wohnungsbautag im letzten April gesagt haben. Wir brauchen eigentlich, Politik schreibt ja gerne Gesetze. Jetzt wäre es mal sinnvoll, ein Gesetz zu schreiben, dass man zum Beispiel in einem Haus, was weiß ich, in den 60er Jahren gebaut wurde, in den 30er Jahren gebaut wurde, zur Jahrhundertwende gebaut wurde, mit den damaligen Maßstäben weiterentwickeln darf. Ich muss ja heute alles auf den jetzigen Stand bringen. So, und eine Bude barrierefrei zu kriegen, ist bei solchen Dingern eine Riesenherausforderung. Aber eine Anforderung, die in fast allen Landesbauordnungen als zwingend drinsteht. So, also entweder lasse ich das Ding so, gehe da einmal mit dem Pinsel durch. Aber wenn ich es richtig anpacke, dann muss ich es auch richtig machen. Und das ist dann häufig etwas, wo es dann nicht mehr funktioniert. Also ich finde die Kolleginnen und Kollegen, die das machen, sehr mutig. Ich glaube tatsächlich auch, dass das sehr viel von letztem Strohhalm hat. Auch aus der Not heraus, weil eben Neubau kaum noch geht. Ich kenne wenige Projektkalkulationen, wo man am Ende unten rechts im Excel-Sheet sehen würde, abreißen und neu bauen ist teurer. Aber der Jahresbericht der Bundesstiftung Baukultur ist da hilfreich. Kann ich jedem empfehlen. Sollte man dringend mal lesen, das Ding. Das hilft zumindest mal so ein bisschen so open your mind. Mach mal die Augen auf und die Ohren auf. Vielleicht ein bisschen öffne dein Herz. Die alte Substanz hat ja auch Charme. Sehen wir ja auch, wenn die Leute mit den Füßen abstimmen dürfen. Wo wollen sie wohnen? In dem Neubau 240 Styroporschachtel mit viereckigen Fenstern und keinem Lichteinfall oder im Gründerzeitbau mit 3,20 Meter Raumhöhe und knarzenden Holzfußböden. Die knarzen aber auch unten drunter. Und da sind wir schon wieder beim Thema Schallschutz. Ich habe mal einmal so eine Denkmalbude gemacht. Das war eine alte Handelsmühle, die haben wir zu Wohnungen umgebaut. Und das Denkmalamt sagte, ja, also diese Original-Eichenbalken, die bleiben aber bitte alle da drin. Also hatte ich jetzt erstmal schon mal eine Konstruktion, die per se keinen Schallschutz kann. Wir haben dann letztendlich so zwischen Decken gebaut mit OSB-Platten. Da haben wir dann Pflastersteine draufgelegt, um da irgendwie in die Konstruktion eine Schwere reinzubringen. Und zum Glück haben da nur Liebhaber gekauft, weil wenn da ein Störenfried gekauft hätte, die gibt's ja auch, der dann sagt, ich habe ganz schön viel Geld bezahlt, vielleicht kriege ich auf dem Prozesswege was davon wieder. Dann sagt er, ich höre mal meinen Nachbarn und dann kriegt er Geld wieder, weil das ist ein Mangel nach heutigen Maßstäben. Ja. Und das ist genau ein Thema auch des Baurechts. Aber das ist vielleicht jetzt auch schon wieder ein gesondertes Kapitel. Wir reden als Verbände darüber, dass wir dringend ans Zivilrecht ran müssen, dass wir dringend das Wettvertragsrecht abändern müssen und novellieren müssen, weil es wieder möglich sein muss, mit Kunden zu vereinbaren, was man baut und was die Kunden haben wollen. Das muss man in Vertrag schreiben dürfen. Dürfen wir, hält nur nicht. Wenn dann einer dagegen klagt hinterher, sagt der Richter, ja gut, habe ich nicht verstanden, ich habe vom Bauen keine Ahnung, lassen wir mal einen Sachverständigen kommen. Der Sachverständigen guckt ins Regelbuch und sagt, das ist aber nach Regel 137 falsch. Das funktioniert zwar, ist auch warm und trocken, aber trotzdem ist das nicht regelkonform, also ist ein Mangel, also gibt es Geld zurück oder muss abgerissen werden oder neu gebaut werden. Also. Und wir müssen wieder dahin, dass die Vertragsparteien, sprich der Besteller und der Unternehmer, miteinander klar auf Augenhöhe und verständlich und mit einem guten Vertrag regeln können, was sie eigentlich miteinander machen wollen.
Gut. So, und jetzt zum Abschluss. Wir können ja nicht oft Wünsch dir was spielen, aber wir spielen das jetzt mal am Ende. Sie dürfen sich jetzt, egal von wem auch immer, also immer schön sagen, an wen es adressiert ist. Ja. Ich würde mal sagen, 5 Dinge wünschen.
Gut,
mit einer Frist dazu.
Fange ich mit meinem Herzenswunsch an. Mein Alter haben wir ja schon zweimal thematisiert. Also ich wünsche mir, dass meine Frau, die nur etwas jünger ist als ich, so 6 Jahre, sich noch einmal überlegt, dass der Vorruhestand nichts Schlimmes ist und ich dann irgendwann über den Winter auf die Kanaren oder nach Mallorca komme. Weil ich kann dieses Wetter nicht mehr ertragen. jetzt habe ich noch vier, ne? Dann mache ich, genau. mach ich jetzt vier für die Branche. Ich wünsche mir, dass wir es schaffen, kommunikativ in die Köpfe der Menschen hineinzubekommen, dass Nachbarn was Wunderbares sind und dass das auch nichts Schlimmes ist, wenn man mal neue Nachbarn kriegt. Ich wünsche mir von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, also den Verwaltungsvorständen in den Kommunen, dass sie ihren Verwaltungen sagen, plant, haut die Stempel auf die Genehmigung, ich stehe dahinter. Das ist nämlich auch häufig etwas, was ich merke, dass das nicht Chefsache ist und dass es nicht diese Kultur gibt, dass ich will das so. Ihr könnt stempeln, ich sage der Bevölkerung, ich stehe dahinter. Drei waren es. Ich bin schon mal drei.
Ja.
Ach, ich habe so viele. Ja gut, da muss ich jetzt muss ich natürlich von den 17, die ich noch im Köcher habe, muss ich mir jetzt die zwei wichtigsten aussuchen. Dann wünsche ich mir, dass wir dieses Land zukunftsfähig machen, was Kommunikation betrifft. Also Handynetze, Glasfaserverkabelung, Kommunikation und Verkehr, insbesondere öffentlichen Verkehr. Über die Schlaglöcher in den Straßen will ich jetzt nicht jaulen. Aber wenn wir die Ballungsräume entlasten wollen, geht das nur, indem wir die ländlichen Räume stärken. Und das wiederum geht nur, wenn man da anständig lernen, wenn man da arbeiten, wenn man da einkaufen und wenn man da hin und weg fahren kann. Und jetzt kommt der letzte. Mein letzter Wunsch wäre, dass alle demokratischen Parteien, die irgendwo Regierungsverantwortung tragen, da haben wir im Moment, glaube ich, so 4 bis 5 von, Freie Wähler und andere Splittergruppen noch, sind nicht gut, 5, glaube ich, die sollten sich jetzt endlich mal zusammenraufen und mal ihr parteipolitisches Geplänkel bleiben lassen und diese nationale Aufgabe für die Bewohnerinnen und Bewohner dieses Landes anständigen und angemessenen und vor allem bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, auf Top 1 zu setzen und sich verdammt nochmal endlich zu einigen, wie es da jetzt vorangeht. So, das waren jetzt 5, ein paar hätte ich noch, aber das sprengt dann wohl den Rahmen.
Aber ich habe jetzt noch einen.
Ja, gut.
Nächstes Jahr machen wir noch einen Podcast und dann schauen wir mal, wie es der Branche geht. Sie haben sich zwar jetzt nicht so richtig die Prognosen getraut, so ganz
Prognose ist ja dabei. Prognose ist ganz klar, die Katastrophe nimmt ihren Lauf.
Dann reden wir in 12 Monaten über den Lauf der Katastrophe, aber wir bleiben trotzdem optimistisch.
Anders geht's nicht. Ich sage immer, das kannst du nur, oder früher habe ich gesagt, das kannst du nur mit viel Humor oder viel Alkohol aushalten. Aus dem Oder ist ein Und geworden. Mal gucken, heute Abend gibt es noch eine schöne Abschlussfeier für 30 Jahre BFW Mitteldeutschland. Und ich habe gehört, die Sachsen können hier an ihren Elbhängen wunderbare Weißweine mittlerweile. Und da wird das ein oder andere Glas dann heute Abend hoffentlich serviert werden. Und dann freue ich mich, hier in Dresden zu sein und auch nächstes Jahr wieder zu kommen.
Und es wird auch frühlingshafter, also besseres Wetter, Kanaren. Aha. Sind jetzt gerade nicht da. Doch, das wird jetzt schon.
Ja, ab Mai oder?
Nein, es wird schon eher.
Immer wieder bei den Prognosen. Ja.
Genau. Vielen Dank,
Dr. Leski. Herzlich gerne.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.